einen schönen guten Morgen. Ich habe, glaube ich, nicht alle begrüßt, aber die meisten. Ich habe überlegt, Jürgen hat Geburtstag, was könnte gut sein für uns alle, nicht nur für Jürgen. Wir haben schon zwei Worte aus den Psalmen gehört und seid nicht enttäuscht, ich habe auch ein Psalmwort. Aber ein anderes, Psalm 84, Vers 2 bis 8 und nachher kommt noch 12 und 13. Verrate noch nicht warum. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durchs Tränental und machen es zum Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Ich möchte das eigentlich in die Hand nehmen. Darf ich das? Dann habe ich es ein bisschen leichter. Ich laufe manchmal ein bisschen rum. Ja, Jürgen, du feierst deinen 60. Und wir haben etliche Jahre, doch waren wir miteinander unterwegs. Und so habe ich mich gefragt, was ist in diesen Jahren für dich wichtig gewesen? Und was ist immer noch wichtig, auch für uns alle heute? Und dabei ist mir dieser Psalm sehr groß geworden. Worum geht es in dem Psalm? Es geht um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ich denke, diese Gemeinschaft mit Gott spielt immer noch im Leben von Jürgen und ich hoffe auch in deinem Leben eine wichtige Rolle. Der Psalm verrät uns auch in den letzten beiden Versen, die ich gleich lesen werde, warum diese Gemeinschaft so wichtig ist. In Vers 12, 13 heißt es, denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Jürgen, eine Menge Geburtstagsgeschenke, oder? Also da steht Sonne. Das heißt, er leuchtet. Er ist das Licht auf deinem Wege. Damals hatten sie ja diese kleinen Öllampen und man sah den nächsten Schritt immerhin. Man hat da nicht, ist da nicht so leicht gestolpert. Auch wir brauchen immer wieder dieses Licht Gottes, dass es uns den Weg erhält, dass es uns zeigt, was ist der nächste Schritt. Übrigens, mehr brauchen wir gar nicht wissen, denn wir können immer nur einen Schritt machen. Das ist wichtig, dass wir das einfach sehen. Und dann steht da, und Schild, Schutz. Wir brauchen immer wieder Bewahrung und Schutz. Wir haben das von meiner Frau gehört. Sie hat verschwiegen, dass sie noch ein zweites Mal eine Treppe geschafft hat. Heil überstanden. Die war bei uns im Garten von der Terrasse. Hat auch, glaube ich, 6 Stufen oder 5. Sie lag jedenfalls dann im Blumenbeet, hatte ein Tablett in der Hand und hat es nicht losgelassen. Die Teller sind zwar von der Platte gehüpft, alle heil geblieben. Also ich denke, 3 Schutzengel waren es, die da beschäftigt waren, vielleicht auch mehr, ich weiß das nicht. Ich habe nicht so die Übersicht. Aber außer blauen Flecken, Gott sei Dank, kein Bruch. Also nicht, dass sie das üben wollte und nochmal versucht, aber sowas kann passieren. Ich war auch ein bisschen schuld. Ich habe die Hecke geschnitten und die Leitung lag noch auf der Treppe. Irgendwie hat sie die mit dem Tablett dann wohl nicht gesehen. Also an die eigene Nase fassen. Wir machen alle Fehler, aber gut, dass es einen Gott gibt, der auf uns aufpasst. Gnade steht hier dann noch und Herrlichkeit. Kein gutes Vorenthalten. Gut, ich will das gar nicht heute ausmalen, sonst sind wir noch in 2-3 Stunden hier. Macht nichts, na Gott. Ich warne euch, aber nee, so lang wird's nicht. Glücklich der Mensch, der auf dich vertraut. Das steht zum Schluss. Glücklich der Mensch. Ist eigentlich eine Seligpreisung, wenn man so will. Wir kennen die Seligpreisungen in der Bergpredigt. Hier ist auch eine. Glücklich der Mensch, der auf dich vertraut. Jesus verrät uns im Neuen Testament, wie man das macht. In Johannes 5,24 lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, also Gnade auch, sondern er ist vom Tod in das Leben übergegangen. Wenn hier von Glauben die Rede ist, dann ist das nur ein anderes Wort für Vertrauen schenken. Jesus nimmt uns ja mit in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Er nimmt uns gleichsam an die Hand und sagt: Komm mit, ich mach dir die Tür auf. Er hat auch gesagt: Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Wenn wir den Psalm noch im Ohr haben, vom Anfang her, dann drückt der Psalmbeter dort eine große, tiefe Sehnsucht aus im 3. Vers nach dieser Gemeinschaft. Offenbar war er irgendwo weit entfernt von Jerusalem und sehnte sich nach den Vorhöfen Gottes. Sehnte sich nach dem Tempel, sehnte sich nach den Gottesdienstfeiern. Ich weiß nicht, wie groß deine Sehnsucht war, als du hergekommen bist. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder freuen, dass wir zusammen sind in seinem Namen, dass wir ihn loben können, wie im Lobpreis vorhin. Aber auch, dass wir im Herzen singen, dass es nicht nur Lieder sind, die wir absingen, sondern dass es aus dem Herzen kommt. Wir haben in Burgdorf eine Gebetszeit in der Gemeinde, wo wir auch zu Hause sind. Und ja, dann wird auch manchmal ein Lied angestimmt. Und ich will nicht sagen, dass ich besonders gut singen kann, aber wenn der Geist mir ein Lied gibt, dann stimmt die Melodie immer. Nur dann. Und die anderen denken, ich bin der Anstimmer, die haben mich inzwischen dazu gemacht. Aber dann bin ich immer froh, wenn Karin mich unterstützt. Die kann das noch besser. Ja, tiefe Sehnsucht. Diese tiefe Sehnsucht haben übrigens alle Menschen. Da gibt es so ein altes Lied: Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, in Liebe und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Sie stopfen in ihr Leben hinein, was sie nur können, haben, haben, haben. Oder gib her, ne? Und trotzdem wird man nicht glücklich von einer neuen Segeljacht oder einem Haus. Das kann ein bisschen trösten, eine Weile, ist ganz schön, auch eine neue Wohnung oder was weiß ich. Such dir was aus, neues Auto. Und dann kommt der erste Fehler und der Kratzer ist da. Geht dann die Welt unter? Also was man auch hineinstopft ins Leben, dieser Hunger nach etwas, was die meisten Menschen nicht wissen, was es ist, wird davon nicht gestillt. Augustin, der alte Kirchenvater, lange, lange her, dass er gelebt hat, hat folgenden Satz gesagt: Unruhig ist das menschliche Herz, bis es zur Ruhe kommt in dir, in Gott. Diesen inneren Frieden und diese Zufriedenheit, die finden wir nur, weil die große Liebe Gottes immer wieder uns zufließt, wenn wir uns ihr öffnen. Nur er schenkt immer wieder dir Gnade. Nur er schenkt dir Gunst, hast du gesagt, Arbeit zu finden. Hast eigentlich nicht erzählt, was der erste Einfluss war. Da fuhr ein Wagen oder stand ein Wagen rum und da stand dran, Mitarbeiter gesucht oder Kollegen gesucht. Ja, du weißt es besser, du hast es gelesen. Und da hat er sich dann einfach mal gemeldet bei der Telefonnummer, die da wohl drauf stand. Bist sogar persönlich hingegangen. Okay, gut, ihr merkt schon, aus zweiter Hand ist nicht so gut, weil man nicht alles weiß. Darum ist auch aus zweiter Hand mit Gott leben nicht so gut, weil man muss das selber erleben. Man muss wirklich dicht dran sein. Er schenkt uns diese Gunst und diese Liebe durch das, was Jesus uns erworben hat. Bei ihm finden wir alles, was wir brauchen für Zeit und Ewigkeit. Er ist der Einzige, der diese Leere, dieses Vakuum füllen kann. Und zwar dauerhaft. Wir müssen nicht alles haben, auch wenn uns die Werbung das vorgaukelt. Um glücklich zu sein, ja, brauchen wir nicht dieses und jenes und das neue Modell. Das alles ist schön, man kann das haben, ist nicht verboten, aber es macht nicht dauerhaft glücklich. Aber Christus kennenzulernen, der unsere Weisheit ist, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung, das ist etwas Dauerhaftes. Wir brauchen diese Weisheit oft. Da geht es nicht um Bauernschleue. Die haben ja manche Menschen von Natur. Sondern es geht darum, sich reif und weise zu verhalten. Das hat auch mit Alter nichts zu tun. Man kann auch im Alter recht starr sein. Also nehmt es mir nicht übel, aber ich bin selber ja nicht mehr der Jüngste. Und dann darf ich das sagen. Wir brauchen diese Weisheit. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Wir brauchen immer wieder dieses Licht auf unserem Wege. Kommen wir zum Psalm selber. Da heißt es, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Zunächst einmal ist das die Sehnsucht nach dem Hause Gottes und nach seiner Gegenwart, die hier stark ausgedrückt wird. Und das alttestamentliche Volk Gottes zog damals nach Jerusalem hinauf zu den großen Festen. Die machten weite Märsche. Es war eine aufwendige Sache. Die waren Tage unterwegs zum Teil. aber mit viel Freude, mit viel Vorfreude auf die Gemeinschaft unterwegs. Wir wissen, der 12-jährige Jesus ging den Eltern verloren, weil er in Jerusalem geblieben war. Er hatte noch mit den Priestern zu diskutieren und die haben das gar nicht gemerkt. Und als sie dann eine ganze Ecke oder vielleicht einen Tag schon unterwegs waren, dann haben sie das gemerkt und sind zurückgekehrt und finden ihn im Tempel. Er hat sich da offenbar wohlgefühlt. Wisst ihr nicht, sagt er ihnen dann, dass ich sein muss im Hause meines Vaters? Also eine aufwendige Sache einerseits und andererseits mit viel Vorfreude verbunden. Mit Psalmen und Lobliedern. Es gibt etliche Psalmen, die sogenannten Stufenpsalmen, die haben sie gesungen auf dem Weg. Wenn sie dann Jerusalem, du hochgebaute Stadt, kennen wir ja auch ein Lied, wenn sie das dann von Ferne sahen, dann haben sie sich gefreut auf die Gottesbegegnung. Wie ist es mit uns? Sind wir gerne dort, wo Gott gelobt wird, wo er angebetet wird? Er ist der Einzige, dem das zusteht. Viele wollen das haben. Nicht nur der Teufel, auch viele Menschen. Es gibt heute so viel Selbstverherrlichung. Ich will die Länder nicht aufzählen, in denen das heute ganz schön heftig zugeht in dieser Hinsicht. Freuen wir uns auf die Gemeinschaft mit Gott? Ist es uns ein Bedürfnis, sein Wort immer besser kennenzulernen? Du darfst natürlich deine Bibel lesen. Aber es ist auch ganz gut, mal die Perspektive eines anderen, der dann etwas auslegt, mit kennenzulernen. Und der beste Ausleger ist der Heilige Geist, habe ich festgestellt. Er fängt nämlich immer an, mit dir zu reden über bestimmte Texte. Wenn ihr meine Bibel anschaut, da ist viel unterstrichen. Und dann müsste man meinen, diese Worte kennt man doch, die unterstrichen sind, oder? Und dann liest du sie und dann kommt wieder eine ganz neue Perspektive. Bin ja nun schon lange unterwegs mit der Bibel und mit Gott und doch entdecke ich immer wieder auch Neues. Ganz sicher dürfen wir also auftanken in der Gemeinde, in den Zusammenkünften, in der persönlichen Andacht. Auch unsere Häuser und Wohnungen sollen vom Lob Gottes erfüllt sein und vor allen Dingen unsere Herzen. Jesus will nicht nur zu Gast dort sein, sondern er möchte der Herr sein. Sein Friede macht in einem Haus einen Unterschied. Einen gewaltigen. Es gibt Leute in unserer Gegend, die rufen hin und wieder mal an, wir möchten mal zu Besuch kommen. Und ich weiß, der eine Bruder, der ist noch im Geschäftlichen tätig und hat oft viel um die Ohren, der sagt immer, ich muss mal wieder ins Haus des Friedens kommen. Ja, nicht, sage ich jetzt nicht, um uns hervorzuheben, aber wir merken das vielleicht gar nicht selber so doll. Aber andere dürfen es spüren. Hörst du eigentlich was oder habe ich da wieder drauf geklopft? Alles gut? Prima. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Mann, den er im Ohr hat. Ja, ist so ein Geheimnis unter uns. In unserem Herzen soll dieser Friede natürlich zuallererst wohnen. Und durch seinen Geist. Das Gleiche gilt aber auch für die Geschwister in der Gemeinde. Auch sie sind Wohnungen Gottes im Geist. Und jetzt sehen wir uns diesen Vers nochmal an. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. All die Wohnungen, die jetzt hier vor mir sitzen. Wie lieb sind mir die? Weil Gott in euch wohnt, seid ihr Wohnung Gottes im Geist. Freust du dich, wenn du aus dem Urlaub kommst, sie wiederzusehen, oder sagst du, die Gesichter kenne ich ja schon alle? Oder bist du dankbar? Ich glaube, am dankbarsten sind wir, wenn wir merken, da gibt es Gebetsunterstützung. Ich muss zu einer Operation oder ich habe dieses und jenes vor, vielleicht eine Prüfung. Könnt ihr für mich beten? Und dann ist es so gut, wenn da Menschen sind, die an mich denken. Vielleicht die Zeit, die sie dann wissen, auch mal ein Stück weit beten. Und freust du dich, sie wiederzusehen? Ich habe mich gefreut, euch alle wiederzusehen. Trotz unserer Unvollkommenheit hat nämlich Gott Freude an dir und mir. Ja, an dir hat er Freude. Wir sind ja manchmal im Zweifel, dann haben wir vielleicht was verzapft und ist er uns jetzt böse? Natürlich war das nicht gut, natürlich war das nicht der beste Weg. Natürlich ist es gut, wenn du sagst, Vati, ich habe dich wieder mal enttäuscht. Hilf mir, es besser zu machen. Und er wird dir in die Augen sehen und wird sagen, mein Kind, ich weiß, ich habe dich trotzdem lieb. Du bist ein Werdender. Und so sollen wir auch andere mit seinen liebenden Augen sehen, einander helfen, füreinander da sein, füreinander beten, wie ich schon gesagt habe. Für Gläubige ist es normal, wenn sie sich nacheinander und nach dem lebendigen Gott immer wieder sehen, Sehnsucht haben. Wenn sie sich darauf freuen, ihn wieder zu preisen, mit anderen zusammen. Übrigens, gemeinsames Lob, gemeinsames Gebet ist viel stärker und kraftvoller. Wir sind nicht als Einzelkämpfer geschaffen, auch wenn wir das manchmal sind oder uns so vorkommen. Denkt an Elia, der dachte, er war allein übrig geblieben und Gott sagte, nein, hab noch 500 in der Höhle versteckt. Oder in zwei Höhlen, glaube ich. So wird die Freude am Herrn eine wunderbare Kraftquelle. Er ist bei mir. Nicht nur in den schönen Stunden, wenn alles so leicht geht, sondern auch, wenn es bergauf geht. Und er gibt meinem Glaubensleben immer wieder Frische und Schwung. Wie ist das eigentlich, die Freude am Herrn? Ist das deine Freude oder seine Freude? Beides. Aus seiner Freude zu dir und Liebe kommt deine Freude an ihm. Anders wird's nichts. Wenn du wie eine Zitrone deine Liebe zu ihm rauspressen musst, das ist eine saure Angelegenheit. Nicht nur, weil Zitronen sauer sind. Denk einfach dran, was der Herr dir schon Gutes getan hat. Und wenn du das tust, dann wirst du diese Freude immer wieder auch erleben. Also, das sind die lieben Wohnungen gewesen. Erster Teil. Zweiter Teil, ein Vogel, der ein Nest hat. Gemeinschaft mit Gott, unser Zuhause. Die Vögel mit den Nestern und ihren Jungen werden als ein wunderbares Bild hier für unser Zuhause bei Gott gebraucht. Da heißt es hier damals die Opferaltäre. Deine Altäre, mein König und mein Gott. Das war der Platz der Gemeinschaft mit Gott, Das war der Platz der Gegenwart. Da wurden die Opfer gebracht. Da wurde Gott angebetet. Da wurde Sünde bekannt. Es gibt ja 5 Opfer. Alle sind übrigens in das eine Opfer Christi hinein eingeschlossen und hineingeflossen. Er hat alle 5 gleichzeitig mit seinem Tod am Kreuz für uns für immer vollbracht. Wir brauchen nicht mehr dieses Opfer bringen. Es gibt auch neutestamentliche Opfer. Und es gibt auch einen Altar für Gott im Neuen Testament. Einmal Golgatha, wo er für uns sein Opfer gebracht hat. Und dann gibt es einen Altar, wo wir für Gott etwas bringen. Und das ist unser Herz. Gib mir, mein Sohn, meine Schwester, dein Herz. Auch wenn da nur Sohn steht. Schwestern sind mitgemeint. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Nimm dir Zeit für das Lobopfer der Lippen. Das ist nicht nur Singen. Das ist nicht nur ein Gebet voller Dankbarkeit. Das ist auch ein Zeugnis. Wenn du anderen davon erzählst, was der Herr Großes an dir getan hat. Über Religion und Theologie auch kann man streiten, aber nicht über Erlebnisse. Und dann werden die Leute oft offen. Ein Liederdichter hat mal gesagt, ach wer, ein jeder Puls ein Dank und jeder Odem ein Gesang. Ich mache ja Herzsport einmal in der Woche und da wird immer der Puls hinterher gemessen nach dem Ausdauertraining. Ich bin einer, der am wenigsten mit hat. Bin so in der 60er Grenze mit dem unteren Wert. In der Ruhephase und nach Ausdauer bin ich in den 70ern, also auch nicht viel höher. Die anderen haben zum Teil 130 dann. Also die scheuchen uns schon ganz schön, so ist das nicht. Gut, der Herr ist gnädig, er hilft mir und es geht mir besser nach der Herz-OP, die nun auch schon 11 Jahre zurückliegt. 8 Jahre. Meine Frau war es besser. Hast gar nichts gesagt? Ne? Hab irgendwas gehört. Okay. Ich zähle das nicht. Wisst ihr, die Zeit geht so schnell hin. Aber egal. Dieses Leben gehört ihm. Und wir dürfen, auch das haben wir schon gehört, es ihm immer wieder ausliefern, zurückgeben. Römer 12,1, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, dass der Gott heilig und wohlgefällig sei. Und 2 ist, werdet erneuert in eurem Denken, in eurer Gesinnung. Beides brauchen wir, oder? Leute, wie ist das eigentlich, wenn Gebet heute verboten würde? Was würdet ihr machen? Ihr kommt unter die Löwen. Daniel hat gesagt, egal, ich mach mein Fenster auf. Und 3-mal hat er gebetet. Da sitzen Daniel, genau, ja. Die Doris lacht. Deswegen erinnerte ich mich. Ja, und der König war ganz schweren Herzens, hat er ihn da reingeschickt, hat die Nacht nicht geschlafen und am Morgen ganz früh ist er zu dieser Grube gepilgert. Ich habe mal so eine Bärengrube irgendwo gesehen. Die sind dann da ganz unten und du bist da ganz oben. Aber da drin muss nicht schön sein. Hat dein Gott dich errettet, hat er gefragt. Ein bisschen weinerlich, ein bisschen verzagt. Weil er es wohl nicht glaubte. Ja, er hat ihnen das Maul zugehalten. Ich bin noch ganz. Die haben nicht mal an mir geleckt. Gott ist größer, als wir uns das vorstellen können. Wer von uns weiß um diese kostbare Zeit, die richtigen Antworten durch Gebet, durch Suchen im Wort zu finden, wo wir innerlich berührt werden. Im Gebet werden wir fit gemacht für den Alltag, für die Bewährung. Unser Blick wird geschärft für diese Dinge, dass wir eine neue Sicht bekommen. Wer nicht im Gebet gestanden hat, der hat eigentlich nicht richtig gefrühstückt. Das stolpert so in den Tag. Wie lange du betest, ist nicht so entscheidend, aber dass du ein bisschen Zeit hast, zur Ruhe zu kommen und mit deinem Gott zu sprechen. Deshalb sind Gläubige immer wieder in der Gegenwart Gottes zu Hause. Sie sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Im Alten Testament wohnten die Priester ja oft in den gottesdienstlichen Bereichen, ob Stiftshütte oder Tempel später. Der junge Samuel lebte sogar mitten in der Stiftshütte. Und als er zum ersten Mal die Stimme Gottes hört, da weiß er nicht, wer es ist, und er läuft zum Eli, zum hohen Priester. Und er sagt, ich habe dich nicht gerufen. Dreimal. Und dann dämmert es dem alten Knaben. Dann kommt er dahinter. Ja, der wird wohl von Gott gerufen. Dann erklärt er ihm, wie das geht. Dass er antworten muss. Und dass Gott es ist, der ihn ruft. Im Neuen Testament wird auch davon gesprochen, Offenbarung 21,3, dass Gott unter uns wohnen wird und wir in Gemeinschaft mit ihm leben werden. Wir haben Hausrecht, weil wir seine Kinder sind. Das gehört mit zur Erlösung. Was das alles bedeutet, können wir noch gar nicht richtig ermessen. Wir können es ahnen. Und wer ein bisschen auf den Vorgeschmack kommen will, der lese Offenbarung 21 und 22. Und da steht ein Satz, den muss ich noch mitnehmen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen da dürstet, der komme. Und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ist das Sehnsucht? Das ist Sehnsucht. Also irgendwann 60, ich bin schon ein bisschen weiter, ich verrat's euch aber nicht. Irgendwann kommt der Tag. Und dann dürfen wir Heimweh haben. Und wir dürfen ihn sehen, wie er ist. Und er wird die Tür aufmachen und du wirst bei ihm sein. Nicht für ein paar Stunden, nicht für ein paar Augenblicke, sondern für immer. Aber im Moment sind wir noch manchmal in der Wüste, auf den Durststrecken des Lebens. Und das ist der letzte Punkt hier. Wohl uns an den Durststrecken des Lebens, wenn der Herr unsere Stärke ist. Vers 6, muss ich nochmal lesen, diese Seligpreisung. Glücklich der Mensch, ist eine andere wie vorhin, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. wichtig, dass wir in schwierigen Umständen nicht auf unsere kleine Kraft sehen, sondern auf den Herrn. Solche Menschen werden hier glücklich gepriesen. Du kannst immer auf Umstände sehen und traurig werden und erschüttert und verzagt. Aber du kannst dich auch vom Herrn immer wieder neu ermutigen lassen. Gebahnte Wege im Herzen, das heißt, Gott kann mich schnell erreichen mit seinen Impulsen. Wenn das nicht so ist, dann hat er oft Mühe, innerlich bei uns durchzukommen, weil da so viel quer liegt. Wir sind nicht hörbereit. Vor einigen Jahren gab es einen starken Orkan. Es war 99, schon lange her. Der hieß Lothar. Und Lothar hat ziemlich einen Schaden angerichtet und wir haben dann später im Schwarzwald Urlaub gemacht und hatten uns einen Wanderweg ausgesucht und auf einmal war alles lag kreuz und quer, die Bäume so hoch über der Erde und man musste auf den Baumstamm balancieren, um da durchzukommen. Beckers waren dabei, leider ist er heute nicht da, sonst hätte ich Roland mal erinnert. Ja, alles lag kreuz und quer und man musste sich mühsam einen Weg suchen. So ist das, wenn wir keine gebahnten Wege im Herzen haben, wenn alles kreuz und quer liegt. Wohl uns, wenn wir sein Wort kennen, wenn es ein Licht auf unserem Wege ist. Wenn wir erkennen, es ist die Wahrheit. Manchmal wollen wir ja unsere eigenen Pläne absegnen und sagen, Herr, bitte lass es gelingen. Aber wir haben gar nicht gefragt, ob es sein Weg ist. Wir haben das nicht durchgesprochen. Gebahnte Wege bekommen wir im Herzen nicht ohne Gebet und auch nicht ohne die Bereitschaft, in Übereinstimmung mit ihm zu kommen. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Und jetzt verrate ich euch, das war die Gottesbeziehung. Aber wir brauchen diese Beziehung auch untereinander, gebahnte Wege zum Nächsten. Auch da ist es wichtig, dass in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht alles kreuz und quer liegt, dass wir es bereinigen, wenn etwas kreuz und quer liegt. Wir sind alle Menschen, wir sind alle noch nicht fertig, wir sind Werdende und manchmal sagt einer was oder guckt dich ein bisschen nett an, weil er nicht gut geschlafen hat und du denkst, der hat aber was gegen mich. Hat er nicht. Der hat Kopfschmerzen. Oder so. Dann kann es Dinge geben wie Vorbehalte, Enttäuschung, Unvergebenheit, Bitterkeit. Manche haben hier so ein Buch, wahrscheinlich ein Laptop heutzutage, mit all den Dingen, die vor 30 Jahren noch waren. Bis heute. Brauchst du natürlich auch schon einen Laptop zu. Ja. Bitten wir den Herrn um Erkenntnis, um Weisheit, Schritte zu gehen. Dass wir diesen Ballast loswerden. Im Wort heißt es, wir sollen Frieden mit jedermann haben, so viel an uns liegt. Römer 12, 18. Streich dir das dick an. So viel an dir liegt. Es gibt Menschen, die wollen keinen Frieden. Da kannst du dann nichts machen. Aber du kannst einseitig abrüsten und vergeben und dann ist die Sache auch erledigt. Wenn der andere sich da weiter mit rumschlagen will, lass ihn. Er vergiftet sein Leben. Ich sag einfach, tu das nicht. Vergeben ist viel besser als rumnörgeln oder eben dieses Notizbuch, diesen Laptop da führen oben. Dann hast du so einen großen Kopf und der tut auch immer weh, weil, tja, immer noch diese alten Geschichten da rumspucken. Guck nach vorne, schau nach vorne. Der Herr hat dich lieb, das ist doch wichtig. und du liebst deinen Bruder und deine Schwester, und wenn du sie richtig doll liebst, können die gar nichts dagegen machen, die müssen dich irgendwann ein bisschen wenigstens nett finden. Immerhin. Lassen wir uns auch den Segen der Bereicherung zeigen, den Gott in den anderen hineingelegt hat. Keiner von uns kann alles oder hat alles. Und so können wir einander ergänzen, und wir brauchen das auch. Gott hat uns als Glieder seines Leibes, 1. Korinther 12, zusammengestellt, damit wir einander aufbauen, ermutigen, bereichern. Es gibt Dinge, die kannst du nicht alleine tragen, da brauchst du einen Zweiten. Das ist schon ganz natürlich so, im Geistlichen auch. Zum Schluss noch, es ist nicht drittens, es ist in drittens. Nicht, dass er jetzt denkt, jetzt macht er noch einen Punkt. Der Herr macht auch in schwierigen Situationen, gräbt er Wasser für uns, Quellen, Hilfe. Vers 7. Das gilt für alle Durststrecken und Mangelsituationen in unserem Leben. Mach ein Gebet draus. Israel verdurstete und da war nur ein Felsen. Und dann hat Gott ihm gesagt, dann schlag ihn mal. Beim zweiten Mal sollte er nicht schlagen, sondern nur sprechen. Und dann kam Wasser raus. Bete doch einfach. Mach aus aller Mangelsituation ein Gebet. Schwierigkeiten führen da nicht in eine Vertrauenskrise mit Gott, sondern sind eine Gelegenheit im Glauben, Gottes Durchhilfe zu erfahren. Ich erzähle euch mal was Spaßiges von gestern. Ich hatte die Hecke geschnitten am Freitag und es war spät geworden und ich konnte nicht mehr alles einsammeln, was da noch so im Garten rumlag. Das wollte ich dann am Samstagmorgen machen. Ich guckte raus, strecke Hand aus, nein, es regnet nicht, also alles geholt, Eimer, Hake und, Kehrblech. Und genau in dem Moment, wo ich loslegen will, fängt es an zu regnen. Was meint ihr, was ich sauer war auf Gott? Ich sage, noch ein bisschen hättest du auch warten können. Das will ein Pastor sein, ja. Aber so war ich. Und so nach 5 Minuten, ich bin dann rein, wollte ja nicht nass werden, alles eingepackt wieder. Nach 5 Minuten habe ich gesagt, ach ja, war nicht so gemeint, aber ich bin nun mal sauer gewesen. Vergib. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ließ es wieder aufhören. Und langer Rede, kurzer Sinn, die Sachen sind im Sack inzwischen, im Schuppen, trocknen ein bisschen vor sich hin und Montag kann ich sie wegfahren auf die Müllkippe. Also alles in Butter, ne? Aber so ungeduldig sind wir manchmal, vielleicht ihr auch, ich weiß es nicht. Aber unser Gott ist treu, der hat sogar Geduld mit dir und sagt, naja, lass den Mann rummotzen, der hört doch wieder auf. Und ihr könnt das auch in den Psalmen nachlesen, die motzen manchmal auch und dann sagen sie, aber meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du wirst ihm noch danken. Dann schwenken sie einen auf einmal um. Und das ist gut, in den Durststrecken des Lebens zu erkennen, dass Gottes Durchhilfe immer wieder da ist. Er ist wirklich verlässlich in seinem Wort. Lass dich nicht entmutigen, denn das Herrn Wort, Psalm 33, 4, ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Nicht immer gleich. Nicht wie beim Groschenautomaten. Heute geht das ja nicht mit Groschen, aber mit Euros oder was weiß ich, oder Cent. Geht nicht immer gleich. Manchmal musst du Geduld lernen. Manchmal musst du warten. Aber er kommt nie, nie zu spät. Gott nicht, nein. Ja, vielleicht hat sie gedacht, ich bin schon fertig, aber... Entschuldigung. Satan möchte in solchen Fällen Zweifel sehen, aber wir dürfen dem Herrn vertrauen. Er kommt nicht zu spät. Er lässt alle Dinge zu deinem Besten dienen. Auch wenn du das erst Jahre später manchmal erkennst. Wir lassen uns so leicht vom Satan belügen. Aber als Beter kennen wir unseren Gott. Wir dürfen vor sein Angesicht kommen. Wir können nicht alles aus uns selber bewerkstelligen. Wir brauchen seine Hilfe und wir dürfen sie immer wieder in Anspruch nehmen. Und wir werden entdecken, er öffnet Türen, die wir vorher nicht gesehen haben. Manchmal dauert es etwas länger und wir müssen auf seine Fingerzeige achten. Aber er kommt nie zu spät. Ich schließe, das ist wirklich der letzte Satz. Hebräer 12,2. Nimm ihn einfach mit. Und wenn du morgen wieder vor der nächsten Hürde stehst, dann sag ihn dir laut vor. Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird dich und mich gewiss ans Ziel bringen. Amen. Du weißt, wie es weitergeht.